Richard Dawkins, das egoistische Gen. Blink Nummer 1, Urschleim. Die Evolution entstand durch unterschiedliche molekulare Fähigkeiten, mit begrenzten Ressourcen umzugehen. Vor über 3,5 Milliarden Jahren entstand in einer Ursuppe aus Molekülen die erste, einfachste Lebensform auf der Erde. Ein Molekül, das sich selbst reproduzieren konnte, auch Replikator genannt. Molekulare Replikatoren bestehen aus langen Ketten kleiner Bausteine, ähnlich wie ein Wort aus mehreren aneinandergereihten Buchstaben besteht. Replikatoren können Kopien von sich selbst anfertigen, indem sie andere Buchstaben anziehen und diesen als Schablone dienen. Die erste Lebensform mit dieser Fähigkeit hatte automatisch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen Molekülen in der Ursuppe, die sich nicht selbst kopieren konnten. So gab es schnell mehr Replikatoren als andere Moleküle. Fehler im Reproduktionsprozess führten allerdings zu Tochterreplikatoren, die eine leicht abweichende Konfiguration besaßen als ihr Elternteil. Dank dieser neuen Konfiguration konnten sich die Tochtermoleküle schneller oder präziser vermehren, sodass sie wiederum einen Vorteil gegenüber ihren Eltern erlangten. Es entstanden mehr und mehr Replikatoren aus dem begrenzten Material der Bausteinmoleküle in der Ursuppe und schließlich waren alle diese Moleküle verbraucht. Diese beiden Phänomene, eine Population mit unterschiedlichen Fähigkeiten und eine Umgebung begrenzter Ressourcen, waren die wichtigsten Triebkräfte für den Prozess, den wir heute Evolution nennen. Mit der Zeit führten weitere Fehler beim Reproduktionsprozess zu immer neuen vorteilhaften Eigenschaften, etwa der Fähigkeit, andere Replikatoren zu zerstören, um ihre Bausteine zur eigenen Reproduktion zu verwenden. Und voilà, es gab die ersten Fleischfresser. Diese neuen Variationen und das Überleben derjenigen Replikatoren mit den vorteilhaftesten Fähigkeiten begünstigten das Entstehen von immer komplexeren Lebensformen und schließlich die Hülle und Fülle an Organismen, die wir heute auf der Erde kennen. Blink Nummer 2. Kleiner Baustein. Der Grundbestandteil der Evolution ist das Gen, denn es kann in unendlichen Kopien existieren und ist damit beinahe unsterblich. Evolution findet immer dann statt, wenn innerhalb einer Population verschiedener Wesen mit unterschiedlichen Eigenschaften manche überleben und sich vermehren, während andere aussterben. Aber entgegen des weit verbreiteten Denkens sind die Akteure, durch welche die Evolution passiert, nicht individuelle Organismen, sondern deren Gene, also die kurzen DNA-Teile, die sich selbst reproduzieren können und die Basis für das Leben auf der Erde sind. Gene erfüllen ein wichtiges Kriterium für diesen Prozess, das individuelle Organismen nicht erfüllen. Gene sind nicht einzigartig, sondern können als Kopien in mehreren Lebewesen gleichzeitig existieren. Alle blauäugigen Menschen haben zum Beispiel eine Kopie des Gens für blaue Augen in ihren Zellen. Die meisten Organismen dagegen können keine vollständig identischen Kopien von sich anfertigen, da ihre sexuelle Reproduktion das genetische Material der Eltern kombiniert und neue, einzigartige Individuen hervorbringt. Die Tatsache, dass Gene unendlich kopiert werden können, macht sie nahezu unsterblich. Während Individuen jeder Spezies meist nicht länger als ein paar Jahrzehnte überleben, können Gene tausende oder sogar Millionen Jahre leben. Nehmen wir deine Familie. Deine Vorfahren sind schon lange tot, doch du trägst viele ihrer Gene als Kopien in deinen Zellen und wirst diese auch an einige deiner Nachfahren weitergeben. Die Vielfalt der Gene und ihr Potenzial, unendlich weiterzuleben, macht sie zum optimalen Spielball der Evolution. Blink Nummer 3. Evolutionäre Egoisten. Gene stellen ihr eigenes Überleben über das von anderen Genen. Vom Aufbau her sind alle Gene gleich. Unterschiedlich sind nur die Informationen, die sie verschlüsseln. Unsere DNA ist eine lange Molekülkette aus vier Typen von Molekülen, die mit den Buchstaben A, T, C und G bezeichnet werden. So wie jedes Wort aus Buchstaben im Alphabet zusammengesetzt werden kann, können diese vier Bausteine beliebig kombiniert werden, sodass jedes Merkmal eines Organismus damit verschlüsselt werden kann. Kleine Abweichungen im Code drücken sich in bestimmten Merkmalen aus, wie zum Beispiel in langen oder kurzen Beinen. Diese körperliche Ausprägung des Gens wird als Phänotyp bezeichnet. Eine langbeinige Antilope hat einen Wettbewerbsvorteil, denn sie entkommt auf der Flucht vor einem Geparden erfolgreich und kann ihren Nachwuchs Kopien ihrer Gene hinterlassen. Auf diese Art überlebt das Langbeingen durch seinen positiven Effekt auf die Antilope. Das bedeutet, Gene sind egoistisch. Ein Gen handelt immer im Sinne seines eigenen Überlebens, und zwar auf Kosten von anderen Exemplaren. Natürlich haben Gene selbst keine bewussten Motive oder besitzen Kalkül, aber ihr Verhalten können wir getrost als egoistisch bezeichnen. Wie aber handeln Gene? Um das herauszufinden, betrachten Wissenschaftler die Umgebung, in der sie vorkommen. Gene liegen in Paketen vor, die wir Chromosomen nennen. Diese lagern in den Zellen eines Organismus. Chromosomen treten in Paaren auf. Menschen haben 23 Paare, also 46 Chromosomen. Beide Chromosomen eines Paares weisen dieselbe Organisationsstruktur auf. Wenn sich zum Beispiel in einem Bereich das Gen für die Augenfarbe befindet, sitzt auf dem anderen Chromosom das Augenfarbengen an derselben Stelle. Es kann allerdings vorkommen, dass zwei Versionen dieses Gens vorliegen. Eines ist etwa für das blaue, das andere für braune Augen. Diese unterschiedlichen Versionen von Genen für dieselben Merkmale heißen Allele. Da verschiedene Allele versuchen, denselben Platz auf einem Chromosom zu ergattern, macht jeder Überlebensvorteil eines Allels es automatisch egoistisch, denn es vermindert die Überlebenschance der anderen Allele. Blink Nummer 4. Das Überleben eines Gens hängt von seiner physischen und genetischen Umgebung ab. Es liegt auf der Hand. Eine gute Tarnung für einen Tiger ist eine recht ungünstige Tarnung für einen Eisbären, da sie in ganz unterschiedlichen Umgebungen zu Hause sind. Das Gen für die gelb-schwarz gestreifte Fellfärbung des Tigers hätte in einer Schnee- und Eislandschaft wohl wenige Chancen zu überleben. Aber Gene werden nicht nur von den äußeren Umweltbedingungen beeinflusst, sondern auch von den Genen um sie herum, also allen Variationen der Gene im selben Genpool. Dies umfasst sowohl die Gene, die viele Arten gemein haben, als auch die spezifischen Gene bestimmter Arten, wie etwa Gene für Flügel oder Reißzähne. Der Erfolg und Misserfolg eines Gens, egal wie nützlich es ist, hängt stark davon ab, mit welchen Genen es denselben Genpool teilt. Wenn zum Beispiel das Gen für Fleischfresserzähne in den Genpool eines Pflanzenfressers gelangt, wird es höchstwahrscheinlich scheitern, da in diesem Pool andere wichtige Gene fehlen, die ein Fleischfresser zum Überleben benötigt. Wie etwa eines, das verantwortlich dafür ist, dass das Tier überhaupt Fleisch verdauen kann. Bei der Fortpflanzung werden stetig Gene neu gemischt und dadurch erhält jedes Individuum einer Art ein einzigartiges Set von Allelen. Manche Kombinationen von Allelen stellen sich als vorteilhafter heraus als andere. Nehmen wir an, bei einer Vogelart gibt es ein Allel für eine größere Flügelspanne und eines für längere Schwanzfedern. Ein Vogelexemplar mit diesen beiden Allelen kann schneller fliegen und erlangt einen Wettbewerbsvorteil, während ein Tier mit nur einem dieser Allele eine ungünstige Haltung bekommt und dadurch vermutlich sogar langsamer fliegt. Wir sehen, in diesem Fall ist jedes Allel nur erfolgreich im Zusammenspiel mit den anderen. Blink Nummer 5. Teamarbeit. Gene kooperieren in Gruppen, um ihre Weitergabe an Nachkommen sicherzustellen. Ein Gen beeinflusst ein Merkmal des Organismus, zu dem es gehört. Zum Beispiel dessen Schnelligkeit, Muskelkraft oder Fellfarbe. Wenn dieser Effekt vorteilhaft ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Organismus sich vermehren und seine Gene weitergeben kann. So weit, so gut. Allerdings kann ein Gen allein noch keinen Organismus erschaffen. Es braucht die Kooperation von tausenden Genen, um etwas so Komplexes wie zum Beispiel den menschlichen Körper zu bauen. Die Frage ist, wenn Gene egoistisch sind, warum sollten sie dann mit anderen kooperieren? Der Grund ist, dass Gene innerhalb eines Organismus einen Reproduktionsmechanismus teilen und dadurch ein gemeinsames Ziel haben, und zwar die Überlebenschancen der Eizellen oder Spermien ihres Organismus zu maximieren. Aber nur dann arbeiten sie zusammen. Obwohl zum Beispiel ein Bandwurm im Körper seines Wirts lebt, kooperieren die Gene des Bandwurms nicht mit denen des Wirts. Schließlich teilen sie nicht dasselbe Fortpflanzungssystem. Die Zusammenarbeit von Genen wird in einem kompletten Organismus sichtbar, in der Summe der einzelnen Phänotypen. Die Gene bauen gewissermaßen eine Maschine, den Organismus um sich herum, die Nachkommen erzeugen kann und in denen dann Kopien der Gene weitergetragen werden und überleben. Während Gene innerhalb eines Organismus kooperieren, heißt das noch nicht, dass sich auch individuelle Organismen in einer Gruppe unter allen Umständen zusammentun, um ihr Überleben zu sichern. Da ihre Gene nicht auf ein und denselben Fortpflanzungsweg zurückgreifen, arbeitet jedes Individuum vielmehr darauf hin, die eigene Produktion von Fortpflanzungszellen zu sichern, auch wenn sie sich dadurch egoistisch gegenüber anderen Exemplaren aus der Gruppe verhalten. Dass das allerdings nicht immer der Fall ist, werden wir später noch in den Ausführungen über Altruismus sehen. Blink Nummer 6. Vorprogrammiert. Gene erzeugen im Gehirn Verhaltensstrategien, die ihr Überleben sichern. Manchmal dauert es Generationen, bis sich herausstellt, dass sich ein bestimmter Phänotyp eines Gens, zum Beispiel lange Beine, als erfolgreicher in der Natur herausstellt als ein anderer. Die Körper, welche die Gene erbauen, müssen aber viel schneller auf Umwelteinflüsse reagieren, um zu überleben, zum Beispiel kämpfen oder in wenigen Sekunden fliehen. Um das zu ermöglichen, entwerfen Gene Gehirne, die auf rapide wechselnde Faktoren in ihrer Umgebung reagieren können. Diese Reaktion nennen wir Verhalten. Wegen der immensen Anzahl verschiedener Bedingungen in der Natur gibt es keine Chance für einen Organismus, eine Verhaltensstrategie für jede dieser Situationen parat zu haben. Daher werden Reaktionen von Regeln bestimmt, die in unseren Genen verschlüsselt sind und ähnlich wie ein Computerprogramm funktionieren. Ein Beispiel für so eine Regel ist etwa, dass ein Organismus Dinge mit süßem Geschmack als angenehm empfindet. Diese Programmierung bringt ihn dazu, ein Verhalten zu entwickeln, um dieses Gefühl immer wieder zu erleben. Das Problem dieses Regelprogramms ist, dass es sich nicht immer an radikale Umweltveränderungen anpassen kann. Der Reiz süßer Dinge war vielleicht ein wichtiger Überlebensfaktor für frühe Jäger und Sammler. In unserer kalorienüberfrachteten Welt führt er nun zu einer Übergewichtsepidemie. Intelligente Organismen können den negativen Auswirkungen solcher veralteten Regeln mit zwei Strategien entgegenwirken: Lernen und Simulation. Lernen bedeutet in der Verhaltensbiologie, eine Handlung auszuprobieren, ihr Resultat einzuschätzen und dann das Ergebnis in der Erinnerung abzuspeichern. Simulation heißt, den Ausgang einer Handlung schon vor der Ausführung einmal gedanklich durchzuspielen, was nicht nur Kraft und Aufwand spart, sondern auch gefährliche Situationen verhindert. Stell dir vor, ein Lebewesen kann sich vorher schon ausmalen, dass es kein gutes Ende nehmen wird, wenn es jetzt von einer Klippe springt. Es hätte einen enormen Vorteil gegenüber einem Exemplar, das es erst ausprobieren muss, um herauszufinden, dass der Sprung tödlich endet. Blink Nummer 7. Unfairer Kampf. Manche Verhaltensstrategien sind in Wettkämpfen vorteilhaft oder ungünstig. Individuen einer Art kämpfen untereinander um dieselben Ressourcen und dies kann leicht zu Konfrontationen führen. Auf Konflikte reagieren unterschiedliche Organismen mit ganz verschiedenen Verhaltensstrategien. Von Flucht über Drohung bis zum Kampf auf Leben und Tod. Verhalten variiert ebenso wie andere Merkmale eines Lebewesens. In der Evolution sind auch hier manche Strategien erfolgsversprechender als andere. Ähnlich wie das Gen von seiner Umgebung mitbestimmt wird, ist auch der Erfolg einer Verhaltensstrategie davon abhängig, was die anderen Exemplare so machen. Sehen wir uns zum Beispiel drei der verschiedenen Verhaltensmuster bei Konflikten zwischen Vögeln an. Erstens, Tauben fliehen, wenn sie angegriffen werden. Zweitens, Falken greifen immer an und kämpfen, bis sie schwer verwundet sind. Drittens, Vergelter verhalten sich wie Tauben, bis sie angegriffen werden und dann als Falken handeln. Schaut man sich die verschiedenen Verhaltensmodelle in der Theorie an, sieht man, dass weder die Tauben- noch die Falkenstrategie für sich genommen evolutionär stabil ist. Denn beide Populationen können zu bestimmten Zeiten leicht in die jeweils andere eindringen. In einem Schwarm Tauben wäre ein angreifender Falke sehr erfolgreich, da keine der Tauben gegen ihn antreten wird. So vergrößert sich die Falkenpopulation in dieser Gruppe. Wenn die Population dann hauptsächlich aus Falken bestünde, würde der Anteil der Tauben wieder ansteigen, da viele Falken durch stetige Kämpfe mit anderen Falken verletzt würden. Lediglich die Strategie des Vergelters, der keinen unnötigen Kampf riskiert und sich nicht so häufig verletzt wie ein Falke, sich aber im Gegensatz zur Taube verteidigt, ist stabil. Blink Nummer 8. Uneigennützig. Der egoistische Überlebenstrieb der Gene erklärt sogar altruistisches Verhalten. Wir haben festgestellt, dass sich Individuen einer Gruppe egoistisch verhalten, weil ihre Gene egoistisch sind. Aber wie erklären wir dann altruistisches Verhalten? Als Altruismus wird ein Verhalten bezeichnet, bei dem man für jemand anderen seine eigenen Überlebenschancen vermindert. Im Tierreich gibt es viele Fälle von extrem aufopfernder Elternliebe, zum Beispiel wenn eine Vogelmutter ihr Leben riskiert, um ihre Jungen vor einem Fuchs zu beschützen. Dieser scheinbare Widerspruch mit dem egoistischen Gen löst sich allerdings auf, wenn wir uns die Grundmerkmale von Genen noch einmal anschauen. Sie existieren als Kopien in mehreren Organismen. Daher programmieren sie auch Verhalten, von dem Kopien in anderen Organismen profitieren, auch wenn sie dabei das Überleben ihres eigenen Körpers riskieren. Altruismus beruht allerdings nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit. Eltern sind gegenüber ihren Kindern altruistischer als umgekehrt, da sie noch dafür sorgen müssen, dass ihre Sprösslinge fortpflanzungsfähig werden. Dabei ist gegenseitiges altruistisches Verhalten besonders erfolgreich. In der Natur konkurrieren Organismen um die Ressourcen und spielen ein Nullsummenspiel. Das heißt, eine Seite gewinnt und die andere verliert, etwa wenn ein Gepard eine Antilope reißt. Aber manchmal lohnt es sich, entweder mit Individuen der eigenen oder sogar einer anderen Art zu kooperieren. Ameisen etwa melken das süße Sekret aus Blattläusen, was zunächst aussieht, als würden sie sie ausbeuten. Bei näherem Hinsehen wird jedoch klar, dass die Ameisen sie dabei eigentlich vor Fressfeinden schützen. Manchmal ziehen Ameisen sogar Babyblattläuse in Ameisenhügeln auf und beschützen sie dort. Diese Zusammenarbeit hilft dem Überleben der Ameisen und der Blattlausgene. Das bedeutet also, dass der gegenseitige Altruismus ein guter Weg ist, die egoistischen Motive beider Arten zu befriedigen. Blink Nummer 9. Kulturgut. Meme sind die Grundeinheit der kulturellen Evolution der Menschen. Ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal der menschlichen Spezies ist ihre Kultur, also Aspekte des Lebens, die nicht instinktiv sind und nicht allein dem Überleben dienen, wie zum Beispiel Sprache, Kleidung, Kunst oder Bräuche. Obwohl die menschliche Psyche und ihre Verhaltensweisen ziemlich gut auf die Überlebensstrategien von gegenseitigem Altruismus zurückgeführt werden können, reichen diese nicht aus, um die Komplexität und Vielfalt von menschlicher Kultur zu erklären. Vielmehr können wir Kultur als ein Äquivalent zum Genpool verstehen, dessen Grundeinheit ein Mem anstelle von einem Gen ist. Ein Mem ist ein winziger Teil Kultur, der das Potenzial zur Unsterblichkeit hat, zum Beispiel eine Melodie, eine Idee oder ein YouTube-Video von einer tanzenden Katze. Die Weitergabe erfolgt über die menschliche Kommunikation, Sprechen, Schreiben oder das Internet. Meme stehen, so ähnlich wie Gene, in ständiger Konkurrenz zueinander. Manche stehen in gegenseitigem Widerspruch, wie zum Beispiel die Evolutionstheorie und der Kreationismus, aber alle kämpfen um die Aufmerksamkeit und das Gedächtnis der Menschen. Ähnlich wie Gene komplexe Organismen erschaffen, formen Meme komplexe kulturelle Gebilde. So ist die katholische Kirche etwa eine Ansammlung von Ideen, Ritualen, Kunst und Architektur rund um das zentrale Mem eines omnipräsenten Gottes. Es hilft uns, Kultur von Biologie zu trennen, um einige der kuriosesten Verhaltensweisen des Menschen zu betrachten. Das Zölibat zum Beispiel, das eigentlich gegen jede biologische Notwendigkeit spricht, lässt sich über die Reproduktion von Memen, also Bräuchen und Traditionen, gut erklären. Der Erfolg von Memen wird, ebenso wie der von Genen, von der Umgebung beeinflusst. In diesem Zusammenhang können wir schlussfolgern, dass das Internet eine günstige Umgebung für die Reproduktion von Katzenvideos ist. Blink Nummer 10. Gemeinsam sind wir stark. Mit weiser Voraussicht können Menschen die Kehrseiten des biologischen Egoismus überwinden. Modelle von Verhaltensstrategien zeigen, dass vor allem Populationen mit beidseitig altruistischem Verhalten gut fahren, obwohl eigentlich jedes Individuum nur im Sinne seiner Gene handelt. In manchen Fällen kann jedoch eine noch bessere Lösung für alle erzielt werden, indem Individuen das Überlebensinteresse ihrer Gene in den Hintergrund stellen. Kommen wir noch einmal zu der Vogelgruppe und ihren unterschiedlichen Konfliktstrategien zurück. Die Falken, die immer angreifen und bis aufs Blut kämpfen, werden immer gegen einzelne Tauben gewinnen, aber auf lange Sicht gesehen verlieren, weil sie früher oder später mit anderen Falken kämpfen müssen. Die beste Lösung für alle Individuen wäre eine Taubenverschwörung, bei der sich einfach alle entsprechend der Taubenstrategie verhalten und so die langfristigen Vorteile von Frieden genießen. Leider sind sich Gene dieser langfristigen Vorteile nicht bewusst und können keine Situation voraussehen. Daher werden sie sich nie daran halten. Menschen dagegen haben die Fähigkeit, vorauszublicken und Situationen zu antizipieren. Unsere Kultur hat sich, wenn man so will, bereits in Form von Memen von biologischen Zwängen gelöst. Wir sind vielleicht nicht genetisch oder intrinsisch altruistisch, aber wir können unsere Voraussicht nutzen, um den Egoismus der Gene etwas entgegenzusetzen und so eine gute Zukunft für alle zu gründen. Vielleicht schaffen wir es dann sogar, wahren Altruismus zu entwickeln, der in der Natur nicht vorkommt. Das waren die Blinks zu Das egoistische Gen von Richard Dawkins. Die Kernaussage dieses Buches lautet, dass Evolution durch natürliche Selektion in den Genen geschieht, nicht von Individuen oder Arten. Gene sind egoistisch, da sie ihr eigenes Überleben über das anderer Gene stellen. Das Verhalten aller Tiere auf der Erde kann auf den Egoismus ihrer Gene zurückgeführt werden. Und jetzt ist es für dich an der Zeit, etwas altruistisch zu handeln und uns zu helfen. Und zwar dabei, wie wir unsere Blinks verbessern können. Wenn du also Feedback, Kritik oder Fragen an uns hast, schreib uns doch einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff das egoistische Gen.